People have the right to choose where they want to live in, when they want to go, where they want to go, and how they want to go.
Solidarity will win. Vor 10 Jahren erkämpften sich 1 Million Menschen einen Korridor quer durch Europa entlang der sogenannten Balkanroute bis nach Deutschland. Sie waren auf der Flucht vor den Kriegen der arabischen Welt, Fallen in Syrien und übermannten in wochenlangen Märschen Stacheldrahtzäune und Mauern, die gegen sie errichtet wurden. Sie riefen Freedom of Movement and No Deportation und sie forderten Asyl, Bleiberecht für alle und sie forderten einen gleichberechtigten Platz in dieser Welt ein. Ihr Aufruf zur Solidarität wurde aus der Zivilgesellschaft empathisch aufgegriffen, bis hin zur Bundesregierung, die sagte, wir schaffen das. Die Tagesschau brachte ihre Nachrichten auf Arabisch, die Unis öffneten Studierenden unbürokratisch ihre Türen und selbst die Bild-Zeitung erkannte hinter den Geflüchteten die echten Menschen mit ihren individuellen Biografien und Wünschen. Der Kampf der Geflüchteten wurde letztendlich von der Gesellschaft in Deutschland beantwortet mit der Parole Refugees Welcome. Diese Geschichte von vor 10 Jahren, aus dem sogenannten Sommer der Migration, erscheinen heute wie aus einer anderen Welt. Und dennoch, trotz faschistischer Formierung in den Straßen und in den Parlamenten, geht der Kampf der Geflüchteten und die Solidarität weiter. Darüber möchte ich heute mit zwei sehr spannenden Gästen sprechen. Einmal mit Hasan Nugut aus Berlin von Welcome United und einmal mit der Aktivistin und Grafikerin Tanja Fandelow aus Hamburg. Mein Name ist Massimo Perinelli und ich hoste den ManyPod, den migrationspolitischen Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hallo Hasan, hallo Tanja.
Hallo.
Hallo Massimo.
Ich habe mich gefragt, vielleicht eine schnelle Frage vorweg, kennt ihr euch eigentlich?
Ich habe gesichtsweise, also sie schon irgendwann kennengelernt, aber wie gesagt, Welcome United ist ein großes Netzwerk. Genau, und es gibt verschiedene Gruppen, Initiativen, Städte, die beim Netzwerk aktiv sind. Und ja, ab und zu sieht man sich ja online in einem Treffen oder irgendwo. Genau.
Naja, gerade als wir uns draußen getroffen haben, am Eingang vom Studio hier, vom Neuen Deutschland, haben wir beide gesagt, hey, wir müssen uns ja eigentlich kennen, weil wir gemeinsame Stationen haben über Welcome United und deine Organisierung, von der du ja erzählen willst. Und wir sind uns auf jeden Fall begegnet. Ich bin mir jetzt auch total sicher, dass wir uns schon mal gesehen haben. Kennen ist ja nochmal so eine andere
Kategorie. Ja, genau. Hat viele Facetten.
Ja, genau.
Hasan, mit dir möchte ich auch beginnen. Vielleicht kannst du dich nochmal vorstellen, weil du machst ja sehr viel, bist Aktivist, nicht nur bei Welcome United, sondern auch anders engagiert. Magst du dich kurz mal vorstellen?
Genau, also ich bin, ja wie gesagt, aktiv bei Welcome United schon seit einigen Jahren. Aber gleichzeitig auch, wir versuchen, eine bessere Zukunft in Sudan auch zu bauen. Und für uns, das fängt schon jetzt und hier. Also wir als Migrantinnen und Refugees versuchen irgendwie unsere lokale Kämpfe hier, bei denen versuchen wir aktiv zu sein und gleichzeitig wir versuchen auch Empowerment-Projekte und politische Bildungsprojekte für die Migranten, damit die in der Zukunft, wenn die Lage in Sudan ruhiger wird, dann die nehmen auch teil in der Zukunft des Sudan.
Du bist ja konkret aktiv im Sudan-Club e.V. und Vorstand von Handwerker für Darfur, hatte ich auch gelesen.
Genau.
Und auch bei Sudan Uprising Germany. Magst du vielleicht nochmal ganz kurz also sagen, was sich da handelt?
Genau, ich fange an mit Handwerker für Darfur. Das ist ein Verein. Der Verein befindet sich in München. Aber wir machen Ausbildung sozusagen für die Menschen aus Darfur im Sudan, so kleine Sachen, wie man Möbel zum Beispiel herstellen kann. Solche Sachen organisieren wir von hier, von Deutschland und schicken wir auch Menschen bis zum Sudan, um ja Kurse zu machen und so. Und das läuft jetzt seit, würde ich sagen, 10 Jahre auch sehr gut. Genau, natürlich jetzt, weil im Sudan so Krieg sich befindet, dann wir haben das ein bisschen so geschiftet sozusagen. Dann arbeiten wir jetzt in traumatisierte sudanesische Geflüchtete, die sich in Ägypten, in Tschad befinden. Genau. Und im Sudan-Club, genau, das ist ein Kulturverein. Wir versuchen auch hier in Berlin aktiv zu sein. Wir organisieren Demos und alles. Sudan Uprising ist eine Unterstützungsstruktur sozusagen für den für die Menschen, die sich jetzt während des Kriegs im Sudan befinden.
Beeindruckend, genau. Wir wollen ja jetzt heute vor allen Dingen über Welcome United sprechen. Das kennen viele Menschen kennen es aber natürlich auch nicht. Damit würde ich gerne erstmal anfangen. Wir hatten ja jetzt gerade letzten Freitag eine gemeinsame Veranstaltung hier in Berlin gehabt, um nochmal zu mobilisieren, weil ihr jetzt Großes vorhabt, jetzt in den nächsten Wochen. Darüber reden wir gleich. Vielleicht kannst du auch nochmal ein paar Sätze dazu sagen, was ist eigentlich Welcome United? Weil diese Folge von Manipod möchte daran erinnern, an diese 10 Jahre Sommer der Migration, aber eben vor allen Dingen, für mich war das damals der absolute Höhepunkt sozusagen, die Welcome United Netzwerk, Organisation, Paraden, das ganze politische Engagement damals. Das geht jetzt weiter. Erzähl doch mal, was ist Welcome United und ganz konkret, was habt ihr jetzt vor in der nächsten Zeit?
Genau, Welcome United ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Gruppen, Initiativen, die für Bewegungsfreiheit tätig sind. Und wir fordern immer auf, also keine Abschiebung mehr. Und das damals 10 Jahre zurück, nach der March of Hope, das war eine große Inspiration für uns alle, um genau die Hoffnung, die damals gab, weiter zu verfolgen und auch Hilf- und Unterstützungsstruktur aufzubauen und die Kämpfer zusammenzubringen und dann auf die Straßen zu gehen. Das haben wir schon gemacht. Ja, 2017 in Berlin, 10.000 Menschen. Und dann in Hamburg auch 2018, 35.000 Menschen.
Ja, das erinnern wir alle noch.
Genau, genau. Ich war ganz vorne, also hinter dem großen Plakate, ja, in der ersten Linie.
Ich war ganz vorne, weil ich mit der Demo-Orga zu tun hatte. Ich habe kaum was mitgekriegt von den Redebeiträgen.
Natürlich, genau.
Ich glaube, wir waren, glaube ich, der 5. war mit unserem Tribunal NSU-Komplex auflösen. Zusammenhang hatten wir auch einen Truck damals in Hamburg. Genau.
Genau. Und ganz wichtig ist, dass Welcome United ist nicht ein Netzwerk für Geflüchtete. Das ist ein Netzwerk mit Geflüchteten. Also alle haben gleich Berechtigung sozusagen. Wir haben keinen Chef. Wir sammeln uns, diskutieren über die Sachen und entscheiden wir gemeinsam. Genau. Hauptsache für Welcome United, Kontinuität und die verschiedenen Aspekte und Struggle sozusagen zusammenzubringen und zusammenkämpfen als Einheit.
Ihr plant jetzt eine neue Parade. Das ist ja ein echt großer Schritt. Also ich war sehr beeindruckt, als ich davon gehört hatte, dass es jetzt nach 10 Jahren wieder auf die Straße geht, wieder unter der Parole, also dass man wieder eine Parade macht, wieder mit Trucks. Ihr macht aber auch mehr. Vielleicht kannst du kurz erzählen, weil das findet ja jetzt alles in den nächsten Tagen und Wochen statt. Und was ihr jetzt eigentlich plant, was eure Forderungen sind und vielleicht auch ein bisschen, was sich da drin vielleicht auch verändert hat in den Forderungen.
Also genau, wir planen Welcome United March Caravan. Das ist so eine Karawane, wird im Ostdeutschland starten von Thüringen bis zum Berlin, von 20. bis 27.09. endet mit einer großen Parade hier in Berlin und einem Camp in Oberplatz. Die Gründe davor sind, ich glaube, klar, weil in der letzten Zeit die Verschärfung gegen Refugees war so hoch, rechts zurück, in Deutschland, aber auch europaweit, war sehr klar. Das hat sich gezeigt in den die Ergebnisse von, ja, also die Wahl in Europa und in Deutschland auch. Dagegen müssen wir etwas tun. Auch wir möchten Solidarität mit Menschen, die im Lager wohnen, gegen diese Isolation, die durch die Politik, genau, die rassistische Politik, würde ich sagen, verursacht wurde. Und wir wollten auch die Stimme von Geflüchteten erheben. Die sollten ihre Stimme selbst erheben, nicht einfach von den anderen genau über die Geflüchteten geredet zu werden, sondern von den Geflüchteten selbst.
Ja.
Und deswegen dann bewegen wir uns von einem Lager zum anderen Lager, bis wir in Berlin ankommen.
Ganz nochmal konkret, also ich glaube, viele können sich das gar nicht vorstellen. Was heißt das in Karawanen und von einem Lager zum anderen? Also wie ganz konkret findet das eigentlich statt und wo findet das statt und was genau macht ihr dort? Und
genau, also ganz konkret, das ist ein Bewegung, also bewegenden Protest sozusagen. Wir fangen im Walterhausen in Übermühle in Ostdeutschland, wo ein Lager gibt, die sehr isoliert ist. Es gibt nur einmal Bus per Tag. Und die Menschen, die dort wohnen, haben den Wunsch geäußert, dass sich selbst organisieren und irgendwas dagegen zu tun. Das haben die getan. Die haben die Lage so abgeschlossen. Und das war für uns sehr gute Motivation, weiterzumachen. Deswegen haben wir gesagt, okay, erstmal von dorthin, dann gehen wir so an Stadt, wo die Abschiebeknast. Natürlich alle kennen die Geschichte, weil, wie gesagt, für uns der Recht der Menschen, für sich selbst zu entscheiden, wo die sich befinden möchten, ist eine ganz wichtige Sache. Deswegen sagen wir Nein zur Abschiebeknast. Und genau, von dorthin gehen wir auch zu Städte wie Leipzig, wie Dresden und Grimma und dann zu Eisenhüttenstadt, zu der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt in Brandenburg, wo auch sehr rassistische Maßnahmen werden dort für die Geflüchtete gemacht. Wir hören so schlechte Stories, sozusagen Geschichten von den Menschen, die dort wohnen. Und danach auch zum Tegel, die ganz berührte sozusagen Erstaufnahmeeinrichtung in Deutschland.
Mhm.
Genau.
Eisenhüttenstadt hört man immer wieder, war auch schon öfter mal Thema hier in dem Podcast, weil es eigentlich die Erstaufnahme, das Lager ist, was immer wieder in den Schlagzeilen kommt oder skandalisiert wird, auch von anderen Gruppen aufgrund des Rassismus dort. Also im Grunde geht es auch darum, gegen das Lagersystem zu kämpfen, also gegen die Einknastung eigentlich von Geflüchteten, dass sie sich nicht selber aussuchen können, eigentlich, wo sie wohnen wollen, was sie arbeiten dürfen, wo sie zur Schule gehen können.
Das stimmt.
Also im Grunde genommen gegen das Lagersystem. Und ihr kommt dann hier nach Berlin, nach Tegel geht ihr. Auch das ist natürlich kein Zufall. Tegel ist natürlich jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Kannst du vielleicht dazu nochmal was sagen, was das Besondere auch an Tegel ist?
Genau, also Tegel ist eine Erstaufnahmeeinrichtung. Das sollte so sein, die Menschen dort sich anmelden als Asylsuchende und bleiben bis maximal, keine Ahnung, 7 Tage, bis die Basic so Informationen von denen geholt werden und dann die sollten verteilen in Unterkünfte, die geeignet zum Leben sind. Aber das ist leider nicht der Fall. Ich kenne Menschen, die dort seit 3 Jahren wohnen. Ist alles chaotisch und unbegründet sozusagen, weil Tegel kostet Geld. Geld, das woanders besser genutzt werden kann. Aber die rassistische Denkweise von den Politikern und von den Politikgebern haben so entschieden, Menschen so zu isolieren und diese Lage drinnen ohne geeignete Lebensumstände zu lassen. Und dagegen mussten wir auch tun. Und deswegen gehen wir dahin. Und ja, das ist ein Skandal einfach.
Ja, und ich glaube, die Pläne zu Tegel sind auch, dass das eigentlich jetzt auch ein Abschiebegefängnis werden soll. Das größte vielleicht von Deutschland oder sogar Europa. Also diese Pläne liegen auch in der Schublade. Tegel ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Da geht er hin, sozusagen am 26. ist dort, glaube ich, ein großer
26. Sind
Aktionstag.
Genau, das ist der Aktionstag in Tegel. Wir haben so entschieden, ein Straßenfest zu machen, aber politisches Straßenfest, damit wir mit Bühne und Redebeiträge und Opernmikro sozusagen genau die Gelegenheit geben oder die Möglichkeit für die Menschen, die dort wohnen, auch was zu sagen, weil niemand hört ihre Stimme. Mhm. Und das ist jetzt die Chance.
Okay, das ist also auch eine Einladung, aber auch sozusagen an die ganzen Berliner, dorthin zu kommen, an dem Straßenfest sich zu beteiligen.
Bitte, das wird geil. Das, es gibt Musik gespielt, es wird, keine Ahnung, politischer Theater, also ja, gemacht werden und bitte kommt alle. Nur durch Solidarität können wir was tun. Genau, und das ist, wenn ich das auch sagen darf, das ist die, der zweite Grund, aus dem wir die Karawane machen, dass wir jetzt denken wir jetzt, das ist die Zeit für uns alle zusammenzukommen. Also Menschen aus verschiedenen Richtungen zu sagen, ja, Menschen, die für geeignete Housing für Menschen aktiv sind, Klimaaktivisten, alle müssen wir jetzt einigen, weil Rechtsdruck ist gegen uns alle. Ja. Nicht nur gegen Refugees, nicht nur gegen Migranten. Und deswegen nur durch Solidarität können wir was schaffen.
Ja, ja, genau. Und nochmal ganz zum Schluss, das habt ihr, das ist wahrscheinlich dann der Höhepunkt oder auch der Schlusspunkt erstmal für diese Kampagne, ist dann am nächsten noch die Parade hier in Berlin, die Recommended-Parade am 27. Ich glaube 11 Uhr O-Platz geht die los und ist dann sozusagen eine Parade, eine Demo, die aber eben keine Demo sein soll, ne? Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Das Konzept ist tatsächlich ein anderes als eine klassische Demonstration. Es ist auch eine Einladung natürlich daran teilzunehmen. Ihr macht das am O-Platz, ihr veranstaltet auch ein Camp dort am O-Platz. Ich glaube vom 20. bis zum 27., oder?
Genau, also genau. Wir sind der Überzeugung auch, dass die Geschichte von O-Platz sollte auch nicht in Vergessenheit treten. Also deswegen, wir haben auch gesagt, wir unterstützen den Kampf von O-Platz. Das fängt am 20. an. Und dann kommt die Karawane dann am 25. Donnerstagabend zum Camp. Und dann am Freitag gehen wir gemeinsam zum Tegel, zurück dann zum O-Platz. Und Samstag, wie du gesagt hast, die Parade. Parade ist, ist nicht nur eine Demo, das ist, hat ein politisches Symbol für uns, dass wir alle gemeinsam auf die Straßen gehen, dass wir unsere Kämpfer zusammen irgendwie mischen und gemeinsam protestieren und Widerstand zu üben. Genau, wir haben viele verschiedene Trucks, bis jetzt 6 Trucks. Mhm. Jeder Truck, wie genau wie beim Hamburg und Berlin früher, also jeder Truck für ein Team, unser Team. Wir haben einen großen Truck für Stop Deportation zum Beispiel. Wir haben einen Truck für Rettungssee, ja, und genau, und Ausgrenzen. Wir haben verschiedene Tracks. Jeder Track repräsentiert sozusagen ein Thema. Und was neu ist dieses Mal, ist, wir haben auch den Kampf von Arbeitern von Lieferando reingeholt. Und die werden auch einen Track organisieren, weil die sind auch sehr aktiv gegen die rassistische Verhalten von Lieferando und die Arbeit. Umstände sozusagen.
Auf jeden Fall, ja. Genau. Ich erinnere mich auch. Mal seit 23, glaube ich, damals war dieser Streik bei den Riders, ne, Gorillas und diese ganzen, genau, Lieferketten.
Ist auch schrecklich zu hören, was da passiert. Ja?
Ja.
Und jetzt sind die Parade, die werden auch da repräsentiert werden mit einem Truck. Und genau.
Okay, ich meine, ihr macht eine Parade wieder, ihr geht wieder zum O-Platz. Das sind ja alles sozusagen Momente von vor 10 Jahren, die wichtig waren, Symbole. Also der O-Platz, möchte da nochmal dran erinnern, es gab ja 2011 auch den Marsch von Würzburg, glaube ich, nach Berlin und dann eben die Besetzung des Oranienplatz, des O-Platz hier in Berlin-Kreuzberg. Für fast 2 Jahre wurde der besetzt, das ist hochgradig symbolisch. Und aus dieser Besetzung ist eben sehr viel entstanden. Also noch vor dem Marches of Hope 2015 hat das alles schon stattgefunden, diese großen Kämpfe, vieles ist daraus entstanden. Und dann gab es eben 2015 mit der vielen neuen Menschen und ihren Kämpfen nochmal eine ganz andere Dynamik. Und daraus ist dann ja auch Welcome United entstanden, da reden wir gleich auch nochmal drüber. Vor allem auch mit Tanja. Möchte dich aber, Hasan, doch nochmal fragen, warum ihr jetzt doch nochmal bewusst an die Symbolik und an die Orte und an die Praktiken sozusagen von damals anknüpft. Also ist es ein Versuch sozusagen, das wieder aufzugreifen, daran zu erinnern? Wollt ihr was aus der Stärke damals mitnehmen, was bedeutet das? Also warum geht ihr nochmal, ihr könnt ja auch sagen, wir machen jetzt ganz was Neues, was anderes und setzen mal, aber ihr geht ja bewusst sozusagen in diese Tradition rein.
Genau, wir gehen da bewusst rein, weil, wie gesagt, diese March of Hope damals hatte niemand erwartet, dass Menschen würden ihr Weg bis zum Deutschland schaffen. Das war so ein Traum, aber so kaum zu realisieren. Aber das hat nur möglich wäre durch die Selbstorganisierung von den Menschen, die auf der Straße damals fahren. Und genau deswegen, wir möchten immer diese Idee betonen, Menschen sollen sich selbst organisieren und gegen Ungerechtigkeit Widerstand üben. Und deswegen U-Platz für uns ist auch ein ganz wichtiges Symbol dafür, dass Geflüchtete können auch selbst organisieren und dadurch Sachen schaffen. Deswegen haben wir bewusst U-Platz gewählt für das Ende Aktion, die Endaktion. Und für uns ist immer die Kontinuität der Selbstorganisierung und Widerstand ist ganz wichtig und halt von Migranten und Geflüchteten selbst. Und natürlich mit Zusammenarbeit, mit Unterstützung, mit allen. Aber wenn das Thema unser Thema ist, dann sind wir die Menschen, die dagegen was tun müssen. Nicht alle oder nicht die ganze Zeit einfach erwarten von den anderen, uns zu helfen, sondern wir auch müssen die Initiative nehmen, um was zu tun.
Genau dieses Verhältnis von sozusagen, ist ja die Frage der Solidarität, wer spricht, wer organisiert, wer hilft da eigentlich wen und empowert wen. Darüber würde ich jetzt auch gerne mit dir, Tanja, reden. Vielen Dank, dass du extra nach Berlin gekommen bist. Vielleicht magst du dich auch vorstellen, wir kennen uns ja schon sehr lange, man mag es fast nicht sagen, aber ich glaube, es sind jetzt fast 36 Jahre, die wir uns auch kennen. Sag doch nochmal was zu deiner Person und was du so treibst.
Ja, also wir beide kennen uns 36 Jahre. Ich bin 56 Jahre alt. Ich bin in einer Kleinstadt in Norddeutschland sozialisiert mit Faschos, die in der Bahn sitzen und in unserem Dorf rumnerven und so. Also ich würde sagen, ich habe so eine bundesdeutsche, fast klassische, also Westdeutschland, klassische antifaschistische Organisierungserfahrung so hinter mir mit einem autonomen Jugendhaus, ob das es gerade auch einen Brandanschlag gegeben hat, wo wir gerade auch wieder versuchen, die alten Kontakte wiederzubeleben, weil klar ist, ohne diese autonomen Jugendhäuser wären ganz viele Ansätze, die mich mein Leben lang bis jetzt begleiten, nämlich die Selbstorganisierung, die Autonomie, meine eigene Autonomie im Zusammenschluss mit Leuten gemeinsam was aufzustellen, das kommt aus der Zeit. Also da habe ich einfach die ganze Zeit gute Erfahrungen gemacht. Dann 89 die Flora mit besetzt, da erkennen wir uns ja auch. Dann ein paar Jahre verbracht und die also 89 die Flora besetzt und Anfang der 90er Jahre Baseballschlägerjahre, also total viel Nazi-Organisierung in Hamburg, in der Bundesrepublik, Lichterketten ohne Ende, wo einfach klar war, dass das trifft nicht den Punkt. Also das eine ist, was der Staat macht, das zweite ist, was die Zivilgesellschaft macht und das dritte ist, was autonome Linke oder antifaschistische Linke machen oder radikale Linke machen und auch, was migrantische Leute machen, migrantisierte Leute machen. Aus der Zeit habe ich total viele Freundschaften und Genossenschaften, sag mal nicht. Ich kenne sehr viele Leute aus der Zeit, die als von der Gewalt Betroffene sich auch organisiert haben. In Hamburg war das jetzt nicht unbedingt nur mit Antifa-Genschlick oder so, sondern es gab sehr viele andere Gruppen, die sich auch organisiert haben. Junge Leute, die von Faschus, von der Gewalt betroffen gewesen sind, auch von der Gewalt der Gesellschaft und sich organisiert haben. Und für mich war zum Beispiel 1992, als der Anschlag in Mölln gewesen ist, für mich persönlich auch ein krasses Jahr, weil bei mir eine Familie viel los gewesen ist. Und wir sind aber trotzdem dann im November nach Mölln gefahren. Und ich habe Ibrahim, der da ja noch ein Kind gewesen ist, Jahre später erst kennengelernt über unsere politische Arbeit, dann jetzt einfach Jahre später. Also an dieser Stelle schöne Grüße an Ivo, weil wir auch als Person uns einfach schon sehr lange kennen. Und ich habe in den Nullerjahren mit ein paar Leuten Stadtführer für Flüchtlinge und Migranten rausgebracht, weil wir dachten, die Stadt Hamburg kriegt es einfach nicht auf die Kette, Leute gut zu informieren. Und wir kriegen mit, dass Leute Fragen haben. Also wo ist eine Rechtsberatung, wo ist eine Mütterberatung und so. Und wir haben damals einen fünfsprachigen Stadtführer rausgebracht.
Wir können ganz kurz einhaken zu den 90ern. Das war ja genau unsere Zeit, ja. Meine Zeit da auch. In Hamburg gewesen, Antifaschismus wegen der ganzen Nazi-Angriffe. Aber die 90er sind dann ja eigentlich auch das Jahrzehnt des Antirassismus geworden. Also Antirassismus als eine neue Kategorie, das gab es vorher politisch großartig gar nicht in der Linken, auch als Begriff nicht. Und dann aber ja doch sozusagen Antirassismus als so ein Dach, unter dem sich eigentlich das alles gesammelt hat, die anderen Kämpfe, auch die feministischen Kämpfe, die Antifa-Kämpfe. Also ist das dann auch der Turn, wenn du sagst, ihr habt dann sozusagen einen Stadtplan oder hier so eine Broschüre gemacht für Geflüchtete, also dass sozusagen der
Naja, ich meine, die einen Leute haben Kanakatak gegründet, die anderen haben die versucht, die radikale Linke irgendwie umzuorganisieren. Ich bin Grafikerin, ich habe in einem Kollektiv gearbeitet. Das ist eh mein Vorteil in meiner politischen Praxis auch, dass ich immer sagen kann, ich könnte ja den Flyer machen, ich könnte ja das Plakat machen und darüber kann ich kommentieren und mich auch einmischen. Und anders als ganz viele andere Leute, die vielleicht Teil von einem Movement sein wollen und gar nicht genau wissen, was soll ich denn da jetzt tun, als außer auf eine Demo zu gehen oder in einem Plenum zu sitzen oder so, war das irgendwie mein Vorteil. Und damals war ich in einem Kollektiv und habe halt so Sachen gestaltet und dann haben wir diesen Stadtführer gemacht. Zeitgleich mussten wir dann gleich einen Annex drucken, weil das Asylrecht ja gekippt wurde. Also das ist so ein bisschen wie meine Genese. Und dann bin ich irgendwie mal ein bisschen dran geblieben, zum Teil aber auch unorganisierte Jahre gehabt. Dann war die O-Platz-Geschichte, die O-Platz-Besetzung, das hat mich umgehauen. Das hat mich wirklich total inspiriert. Das hat mich total gekickt und dann ging das so weiter. Also 2012 sind dann ja Lampedusa in Hamburg auf dem Kirchentag aufgeschlagen, auch mit der Power auch vom O-Platz.
Und zu sagen Lampedusa Hamburg, was ist das?
Lampedusa in Hamburg, es waren fast 200 Personen aus 5 verschiedenen afrikanischen Ländern, die von Lampedusa aus im Prinzip einfach auch in Norden geschickt worden, nach Nordeuropa geschickt worden, also auch nach Norddeutschland geschickt worden und die sich organisiert haben, also über die unterschiedlichen Herkünfte, die die ja auch haben, unterschiedliche religiöse Herkünfte, soziale Herkünfte sich zusammengetan haben und mit ziemlich viel Schmackes und einem sehr gut gemachten Logo, von dem ich immer noch nicht weiß, wer es ihm verpasst hat, in Hamburg echt die Straßen gerockt haben und einfach jede Woche total beeindruckende Demos gemacht haben. Das mit dem Logo wollte ich nur erzählen, weil wir später, als wir dann die Refugee-Konferenz auch gemacht haben, haben wir dieses Logo auch aufgegriffen. Das ist ja die Faust von dem Black Panther. Und wir haben dann mal...
Die Konferenzmeister How to Move On auf Kampfnagel damals, 2016 war
genau,
das.
Genau, im Februar 2016. Mhm. Da haben wir dann alle zusammen auch festgestellt, wir müssen uns die Geschichte von diesem Logo, von dieser Faust eigentlich auch nochmal angucken. Und wer kennt eigentlich die Geschichte von den Black Panthern? Und also es wissen ganz viele Leute in Hamburg die Geschichte von den Black Panther nicht, aber jemand aus dem Niger auch nicht unbedingt. Also wir haben dann auch Knowledge Sharing gemacht. Also ich glaube, darum geht's ja auch total viel, sich gegenseitig Wissen drauf zu schaufeln und es auch zu teilen. So, ne? Und
das ist eigentlich so ein bisschen so ungleichzeitig. Ich würde noch mal gerne ein bisschen in der Geschichte bleiben. Ich bin ja Historiker, mich interessiert das ja auch immer. Für mich war das ja so, also in den 90ern, Nullerjahren, Antirassismus war das bestimmende Feld und es gab die ganzen Grenzcamps, da waren wir ja auch beide und irgendwann hatte ich das Gefühl, das hat sich verbraucht. Also sozusagen, es gab dann ja die Intervention 2012, 13, diese Camps, die dann auch so grandios gescheitert sind. Eigentlich so das Ende eigentlich dann dieser Dynamik und dann fängt aber gleichzeitig was anderes an, nämlich diese Märsche, O-Platz-Besetzung. Da geht wieder was Neues los, wo gerade was anderes, also für mich war 2012, ich hatte das damals so gesagt, das ist das Ende des Antirassismus. Ist das hier passiert und dann kommt plötzlich
das Ende des Antirassismus.
Ja, weil die ganzen Camps da auseinandergebrochen sind. Es gab damals Reclaim Society, diese toxische Gruppe, die da wirklich alles kaputt gemacht hat und viele Leute, aber
nicht,
die da mitgemacht haben. Nee, da haben wir alle drunter gelitten, aber ich will nur sagen, also ne, unterschiedliche Dynamiken. Irgendwie war dieses Antirassismus eben auch in einer großen Krise, so habe ich das empfunden und dann gibt es plötzlich so eine neue Dynamik, die vor allen Dingen von den Refugee-Kämpfen und dann 2015 sich dynamisiert hat. Vielleicht kannst du nochmal über diesen Moment. Was war dann 2015? Wie hast du das erlebt und was ist dann da sozusagen, wie hatte ich das dann? Also ihr habt ja 2016 diese Konferenz im Februar schon gemacht, also sehr früh, ziemlich schnell. Da war ich auch, das war ja ein riesengroßes Ding.
Also ich war lange bei Recht auf Stadt organisiert in Hamburg. Das hatte ja auch ziemlich einen Wumms in Hamburg. Und wir haben irgendwann mit einigen Leuten festgestellt, dass die Frage der Migration nicht genügend bearbeitet wird. Also Recht auf Stadt ist auch so ein loses Netzwerk. Dann sind da Mietervereine, da sind Leute, die sagen so, ich will, dass der Park irgendwie bleibt und so. Also sehr heterogene Interessenlagen. Wir haben dann festgestellt, dass die Frage der Migration und die Frage der Geflüchteten und vor allen Dingen die Frage der Gesellschaft der vielen da nicht genügend bearbeitet wird. Und wir haben nicht eine Ausgründung gemacht, aber wir haben Recht auf Staat Nevermind the Papers gegründet. Also ein extra Plenum und Nevermind the Papers, das hat auch ganz oft zu Irritationen geführt, weil Leute gesagt haben, so, hä, ich will ja Papiere haben. Aber wir haben ja gesagt, der Status ist irgendwie nachrangig. Es geht darum, dass alle Leute Zugang zu dieser Stadt haben und oder zu Städten haben. Und diese ganze Idee von Recht auf Stadt, die ist ja auch relativ voraussetzungsvoll, finde ich, mit Lefebvre und so. Das war auch viel Arbeit, sich das zu vermitteln. Was bedeutet das eigentlich? Also zu sagen, alle, die hier sind, sind jetzt hier. Und das ist die Gesellschaft, in der wir leben. Und ich glaube, da sind sehr viele Sachen gleichzeitig passiert. 2012, 13, 14 und so. Das Alarmfon hat sich gegründet, die Seenotrettung, also Alarmfon hat ja jetzt 10 Jahre, Seenotrettung, die zivile Seenotrettung wurde viel mehr etabliert. 2014, ich weiß den Namen von dem Schiff nicht mehr, aber gab es dieses total krasse Schiffsunglück, wo irgendwie 500 Leute ertrunken sind. Und ich kann das immer nur für Hamburg sagen, aber wir hatten da so einen Schwung als Aktivistin aus verschiedenen Feldern, dass wir zum Beispiel eine echt auch riesen Demo gemacht haben, die hieß Ring the Alarm. Es gab Leute, die haben dann immer im Gedenken an die Ertrunkenen Blumen in die Elbe getan und Gedenkminute gemacht. Und wir waren so, ey, nee, Ring the Alarm, wir müssen richtig... Also es gibt Gründe, warum die Leute ertrinken. Also sie werden gezwungen zu ertrinken. Ja. Es gibt Adressaten. Wir können nicht einfach nur Gedenkminuten machen. Wir müssen richtig, ring the alarm, wir müssen richtig rumschreien. Und das haben wir halt auch gemacht. Und das war so, finde ich...
Das ist die Zeit, wo auch Alarmfon sich dann gegründet hat.
Genau.
Also es ist wirklich praktische Netzwerk von Geflüchteten und solidarischen Menschen in Afrika, Europa, die sozusagen eine App entwickelt haben und ein System, dass Menschen, die auf die Reise gehen, wenn sie in Stress kommen, in Not kommen, anrufen können, Seenotrettung organisiert werden kann. Also die ganze Seenotrettung war ja ein großes Ding, hat viele Menschen auch auf die Straße gebracht. Hunderttausende sind hier in Deutschland gegen das Sterben im Mittelmeer auf die Straße gegangen in diesen Jahren.
Genau, und es ging aber eben total viel drum, so mit dem O-Platz-Movement und den Gruppen wie Lampedusa in Hamburg. Also für mich persönlich war das auch so total bedeutsam festzustellen, wie viele organisierte Gruppen es auch gibt. Das würde ich auch sagen, bei Welcome United ging es ja ganz oft darum, das haben wir ja auch gesagt immer, wir machen das Licht an, weil da ist total viel. Da ist nicht was irgendwie ganz neu erfunden oder gegründet werden muss. Es ist total viel und wir müssen das voneinander wissen. Und so, 2014 und 15 würde ich dann sagen mit dem, also als, das war ja der 19. September, als der March of Hope so, ich meine, da gab es schon total gut vernetzte Strukturen. Wir wussten, wann die Leute im Zug am Bahnhof in Hamburg, wann die da aussteigen würden. Weil wir über, kann man ja heute gar nicht mehr sagen, war aber so, aber über Facebook und so einfach sehr gut miteinander vernetzt gewesen sind. Und dann sind sehr viele neue Leute dazugekommen, also aus der Zivilgesellschaft, die noch nicht politisch organisiert waren oder so. Aber das hatte ganz viel mit den Kämpfen von The Voice und von Women in Exile, die ja auch irgendwie immer diese Tour, also es gab ja total viel zu lernen auch von dem, was es schon
das
gibt.
Das ist ja das, was wir immer betonen, dass es nicht sozusagen die Geflüchteten kamen und hier gab es eine Willkommenskultur, sondern die Kämpfe, die Forderungen, das Auftreten, die Strategien der organisierten Refugees, überhaupt der Refugees, nicht nur der Organisierten, dieser Forderung zu sagen, wir haben ein Recht auf Rechte, wir haben ein Recht hier zu sein, das hat eine wahnsinnige Welle ausgelöst. Also sie waren eigentlich die Akteure der Solidarität und es hat funktioniert, also für eine Weile, für große Teile. Ist dann ja auch später zusammengebrochen, darüber reden wir ja gleich. 2015 bist du nicht nach Berlin gekommen, Hassan, ne? Du warst erstmal in Osnabrück.
Genau, ich war in Osnabrück damals, genau. Und ich bin als Geflüchteter auch nach Deutschland gekommen. Aber nach dem March of Hope, also ich habe das nicht selbst erlebt, aber ich war in einem GU, also für Geflüchtete in Osnabrück, genau, in letzter Zeit. Und dann habe ich Menschen von Nolager Osnabrück kennengelernt. Natürlich wusste ich nicht, was die machen, aber ja, ich erzähle die Geschichte einfach. Ja. Ich war da, es war so kalt, ja, und besonders für mich als Afrikaner, ja, erste Zeit in Deutschland, alles so kalt. Und dann habe ich plötzlich gesehen, so ein großer Gruppe von Menschen, ja, mit Fahrrädern und sowas, war fast, keine Ahnung, eins oder zwei nachts. Und die haben einfach draußen gewartet, in diesem Wetter. Und ich habe mich gefragt, was macht ihr da? Und dann, die haben auch ein bisschen erklärt, dass jemand aus dieser GU sollte abgeschoben werden. Und wir sind hier, um das zu blockieren. Das war für mich großartig, ja. was die machen. Genau, und genau in dieser Zeit habe ich mich entschieden, ja, es gibt Möglichkeiten, es gibt Hoffnung. Ich selbst war mein ganzes Leben politisch aktiv, sozusagen, auch im Sudan und vorher. Aber genau, dann habe ich mir gesagt, okay, es gibt Unterstützungsmöglichkeiten. Es gibt Menschen, die von ihrer eigenen Zeit und geben möchten, um diese unter diesem ja, Wetter zu warten, bis die Polizei kommt. Natürlich damals, die Situation war anders. Die Abschiebung waren angekündigt. Also ja, jeder bekommt einen Brief, ja, du solltest abgeschoben werden und so. Und dann es gibt die Möglichkeit, dann durch eine Idee, ähnlich wie Alarmphone, so, die anderen zu alarmieren, ja, dass eine Abschiebung findet gleich statt oder so. Und dann innerhalb von 15, 20 Minuten, Osnabrück ist so eine kleine Stadt, die kommen alle und haben erfolgreich mehrere Versuche, Abschiebungen gestoppt und verhindert. Genau, und genau aus dieser Geschichte dann, danach im 2017, gab eine neue GU in Osnabrück, wo die meisten war sudanesische ja, Community, so ein Geflüchtete aus Sudan. Und vielleicht kennt ihr alle oder erinnert ihr euch an die Geschichte von Whistle of Hope.
Yes.
Genau. Ich bin ganz stolz, dass ich habe die Geschichte erlebt. Nicht selbst, also ich war nicht in dieser GU, aber ich war aktiv bei Nulager und wir haben das zusammen geplant. Wie machen wir das? Wie verhindern wir die Abschiebung? Und am Ende war die Idee von diesem ja, Alarmsystem sozusagen durch Whistles, wenn die Polizei kommt. Ja,
genau. Das war auch der eine Truck, ne, mit der überdimensionierten.
Und dann, genau, dann sind wir mit dem Truck hier zum Berlin, zu der Parade gekommen. Ja. Das war ein sehr...
Das war dein Kontakt dann zu Welcome United, sozusagen dein erster.
Genau, also Nulager-Gruppe ist eine der Gruppen, die auch Welcome United mitgegründet
ja.
hat.
Ja.
Genau. Und ich war aktiv bei dieser Gruppe. Und ist eine sehr tolle Gruppe, über 30 Jahre jetzt. Jeder Donnerstag gibt ein Plenum von Nulager bis jetzt. Ja, niemals ausgefallen. Ja. Und alle kennen das, alle die Geflüchtete.
Ihr wart auch total stabil in der Vorbereitung in Hamburg. Ihr seid ja immer gekommen auch.
Ja, bei uns ist Nulager ist die stärkste Gruppe sozusagen. Du Plenum immer mit 30, 40 Menschen, Geflüchtete, nicht Geflüchtete, aber ja. findet statt.
Ja.
Genau, und diese Idee dann war für mich die Inspiration, dann weiterzumachen. Genau, als wie ich gesagt habe, dass natürlich dann die Situation wurde geändert, mehr Verschärfung und keine Ankündigung für Abschiebung mehr, aber trotzdem haben wir noch Strategien entwickelt und der Kampf ja, ist weitergekommen.
Ja, genau. Wir sind jetzt genau in diesem Moment dieser Gründung von Welcome United. Wir haben das ja, glaube ich, nochmal von, oder du, würde mich interessieren, Tanja, auf eine spezifische Art ja auch miterlebt, diese Gründung. Und bei mir war das ja auch so. Wir hatten jetzt von der Rosa-Luxemburg-Stiftung 2016 ja eine große Konferenz gemacht. Welcome to Stay hieß die in Leipzig. Wo wir sehr viele Geflüchtetenorganisierungen, migrantische Selbstorganisierungen, alle möglichen Leute eingeladen hatten, aus der Zivilgesellschaft, die ganzen NGOs. Das war ein Riesending, das war auch total gut irgendwie, fand ich. Und gleichzeitig war es aber auch schräg, also weil eben genau die Frage, wer organisiert eigentlich wen und wer macht eigentlich für was, also wen, was für wen, die Frage eben der Selbstorganisierung oder eben dieses von außen kommen für andere was machen, also das war, glaube ich, schon eine Frage, die sich auch innerhalb dieser Konferenz gestellt hatte. Und ich erinnere mich dann eben, gab es das Abschlussplenum nach diesen 3 Tagen, gegen die, glaube ich, oder 4 Tage sogar, an dem Sonntag mit, weiß nicht, wie viel saßen da, 60 Leute, 80 Leute, ziemlich viele Leute, die eigentlich drüber geredet haben, wie geht's jetzt weiter, was heißt das jetzt? Also genau, mit dieser Stärke, aber eben auch mit einer Kritik an einer bestimmten Art von Verhältnis, von linken Organisierungen, die da was versuchen, auch Institutionen wie die Stiftung, die ja mit Ressourcen da reingehen, auch reingehen sollen, ist ja auch eine Forderung, aber eben natürlich dann auch Sachen dominieren da drin. Und dann Gab es irgendwann die Idee, man muss das unter einem anderen Label auch sozusagen weiterentwickeln? Oder da warst du ja so ein ganz nah dran an diesem Prozess. Vielleicht kannst du da mal drüber reden.
Ich würde jetzt nochmal so ein bisschen zurückgehen. Also mit dem, was Hassan gerade, was du gerade gesagt hast, mit der Whistle of Hope. Also 2015 ist für mich zum Beispiel auch, es gab in Hamburg in den Messerhallen, wurden 2000 Leute untergebracht und das haben wir früh mitbekommen und dann aber auch nur für 2 Monate. Und wir haben mit ein paar Leuten dann auch überlegt, was können wir denn jetzt eigentlich machen, Und aus einer Praxis kommend, also von Demonstrationen auch in anderen Kontexten organisiert zu haben und so diese Geschichte mit dem Open Mic, ne, oder mit der Klinkendisco oder so, sind wir an dem ersten Abend einfach mit 5 Leuten dahin und haben eine kleine Aktivbox mitgenommen und Mikros und haben die den Leuten hingehalten und haben gesagt, wollt ihr was sagen? Also in dem Wissen, dass Leute darüber reden werden, wie beschissen ihre Situation ist. Und für mich war das echt total bezeichnend, dass dann wiederum Kartoffeln, Bio-Deutsche um die Ecke kamen, meinten, das könnt ihr nicht machen, weil die Leute sind alle total traumatisiert von der Flucht. Und ich war so, gut, die Leute werden schon wissen. Also traumatisierend ist auch, hier in so einer Halle zu sitzen. So, ne? Und das war 2015 und deswegen ist das auch nochmal mit Lampedusa in Hamburg so wichtig. Man muss sich das auch klar machen. Es sind dann sehr viele Leute gekommen. Zivilgesellschaftlich hat sich irgendwie einiges total gedreht. Und Leute, die schon länger hier waren und schon länger gekämpft haben, waren auch ein bisschen so, was ist denn jetzt hier eigentlich Phase? Also sowas hat sich jetzt ja auch ein bisschen wiederholt mit Ukraine oder so. Also wenn wir davon ausgehen, Migrationsregime, es gibt diese Wellen, wer verdrängt dann da wen? Wie ist das mit den Aufmerksamkeitsökonomien? Und es war total klar, was die Kämpfe von Lampedusa in Hamburg und anderen Organisationen auch bundesweit anbelangt, wir müssen einen Punkt setzen. Und deswegen haben wir also im November 2015 überlegt, dass wir die Konferenz machen auf Kampnagel. Kampnagel hat glücklicherweise gesagt, okay, ihr könnt die Räume haben, aber wir haben dann Crowdfunding gemacht und so. Und dann haben wir diese Konferenz an 3 Tagen gemacht mit 2000 Leuten. Das hat uns total überfordert, weil, kleiner Reminder, vorher war Köln Silvester. Und auf dieser Konferenz, wir haben das, was bei Welcome United später dann auch als Swarming immer ja gemacht wurde. Wir hatten da auch schon die Praxis, auch mit Nevermind the Papers, zu den Lagern zu gehen, Leuten Tickets in die Hand zu drücken und zu sagen, kommt doch zu unseren Demos. Also wir hatten diese ganzen Situationen, Bataclan, der Anschlag. Wir hatten am nächsten Tag eine große Demo mit Geflüchteten und Leute haben gedacht, also die Leute mit Fluchtgeschichte waren so, was bringt's mir, auf die Demo zu gehen? So. Also was ist wirklich der Benefit davon und so. Und bei dieser Konferenz war es einfach krass, weil die einen wollten sehr viel Vernetzung auf einem hohen Level auch besprechen. Die anderen wollten aus dem Camp raus. Alle wollten sich mal sehen. Dann war aber dieses Köln-Ding. Dann kam zum Beispiel eine Gruppe, die hieß Syrer gegen Sexismus. Die haben am Sonntag das ganze Format gesprengt. Es gab am Samstagabend eine aus meiner Sicht nach wie vor total berechtigte Intervention von Frauen-Flinter-Organisationen, sich auf der Demo nicht entsprechend repräsentiert oder, nee, nicht repräsentiert, die haben sich selber sehr gut repräsentiert, aber es gab eine Intervention, es war einfach der totale Krimi, es war total krass.
Ja.
Und das war im Februar und dann war Welcome to Stay.
Ja.
Und ich habe das für mich und ich glaube, das machen auch einige Leute so. Ich kann ja sagen, ich komme aus der radikalen Linken. Was habe ich jetzt eigentlich mit diesem Thema zu tun und wer will ich da drin sein? Und 2015 und 16 gab es so viele Momente, wo ich das Gefühl hatte, ich muss aus meiner linken Perspektive intervenieren in auch dieses zivilgesellschaftliche Engagement rein. Ich muss sagen, ey Leute, das hört mal auf hier mit dem Charity-Kram. Aber ich muss auch in die Linke rein sagen, könnt ihr euch mal bitte ins Verhältnis setzen? Könnt ihr da bitte mal einfach hingehen und könnt ihr mal die Leute kennenlernen? Also ich habe weiß nicht wie viele Leute angerufen und gesagt, du musst Schuhe spenden. Die bringst du dahin zu dieser Organisation, die ich jetzt nicht so geil finde. Du kannst aber auch bitte mal zum Plenum kommen und du kannst vielleicht auch dir das mal angucken, wie die neue Zusammensetzung ist, die wir hier in der Stadt sind. So, ne?
Na gut, wie wird man Teil einer Bewegung? Du hast ja am Anfang auch schon gesagt, es ist gar nicht so einfach. Ich meine, du machst Grafik, dann hast du einen Zugang dazu. Wie wird man Teil von einer Bewegung? Geht man da hin, geht man auf eine Demo, geht man auf ein Plenum? Das ist ja auch nicht leicht und es ist auch nicht schön oft. Das ist, da wird ja oft gestritten.
Genau. Und alles war neu, glaube ich, also 2015, 14, 13, alles war neu. Also der Kampf von Geflüchteten war nicht im Hintergrund, nicht im Zentrum von Kämpfen hier in Deutschland. Deswegen kann ich mir vorstellen, andere Menschen haben sich über andere Sachen beschäftigt oder konzentriert. Aber dann, wie gesagt, dieser March of Hope, ich glaube, hat auch die Hoffnungsruhe gebracht. Und dann danach haben sich neue Initiativen gegründet. Wir dürfen auch nicht vergessen, Solidarity Cities. Das,
ja, voll. Mhm.
Das ist ein sehr wichtiger Konzept, sozusagen. Also ist egal, was vom Papier hat man. Am Ende des Tages, man ist ein Teil der Gesellschaft. Und in diesem Land dann sollte gleichberechtigt und behandelt wie die anderen auch. Also danach auch Kirchen, also zum Beispiel. Also gegen Verschärfung gibt es immer Interventionen von Gesellschaft, das zeigt, Solidarität wird immer geben. Und darauf bauen wir jetzt. Also genau, Kirchenasyl, Soli-Asyl, das ist auch sehr wichtige Geschichte, in der Widerstandsgeschichte sozusagen in Deutschland in den letzten 10 Jahren.
Ja. Mhm. Ja. Ich meine, die Forderungen ähneln sich ja über die Zeit. Es geht um Rechte. Am Ende des Tages geht es um Rechte, Bleiberechte.
Genau.
Also Bewegung jetzt gegen die Bezahlkarte, ne, das Recht. Residenzpflicht abschaffen, Asyl, zur Schule gehen können, arbeiten dürfen, Rechte, Rechte, Rechte. Das ist immer dieselbe grundlegende Forderung sozusagen des Kampfes gegen Ungerechtigkeit. Und trotzdem gibt es aber unterschiedliche Phasen, Zeiten, wo das eine plötzliche Dynamik kriegt. Mhm. Und dann welche, wo es eben nicht so nicht keine Dynamik mehr entfalten kann. Und 2015 war ja eine wahnsinnige Dynamik, dass ja auch große Teile der Linken, so habe ich es wahrgenommen zumindest, sich unter diesem Dach der Kämpfe der Refugees versammelt haben. Also Flinterkämpfe, queere Kämpfe, Antifas, Klimagerechtigkeit, die Betroffenen rassistischer Gewalt, die ja sich gerade sehr, in sehr starkem Maß organisiert hatten, NSU-Komplex und dann auch Mölln und andere Anschläge, die ja auch sozusagen zu den Paraden gegangen sind von den Geflüchteten, ne, obwohl das eigentlich sozusagen die Opfer eher so aus der ganzen alten Phase der Gastarbeit kamen, ganz andere waren quasi. Und trotzdem hat sich das sozusagen darunter gefunden. Ich habe hier gerade das Bild auf mit den Trucks, Trucklist 2018, 44 Trucks, wenn man da durchgeguckt, wer da alles dabei ist. Das ist wirklich irre, diese Dynamik, die es entfalten konnte.
Das war total krass.
Und es hat sich ja viel auch diskutiert. Also ich weiß, unteilbar am Anfang, die es so sehr schwer noch getan hatten mit Forderungen nach Bleiberecht von Geflüchteten und dann sich aber ganz stark auch entwickelt haben und dann hier eine Demo gemacht haben, 2019, 18, diese mit 1/4 Million Menschen hier. Mhm. Also da hat es ja...
ja, aber wenn ich da kurz einhaken
darf. Ja, mach mal.
Weil, also das sind ja auch so tricky Momente gewesen. Also wir hatten für die... Also die erste Parade war in Berlin, dann war G20 in Hamburg und die Parade in Hamburg.
Genau.
Dann war Dresden. Und in Dresden, wir haben als Welcome United die Mobilisierung für Dresden gemacht. Mit dem Swarming auch in Sachsen.
Genau.
Und mit Nationalismus ist keine Alternative. Zusammen mit der Idee Antifa und Antira schütteln sich jetzt endlich mal die Hände und teilen die Telefonnummern untereinander auf.
Das war ja auch das Jahr eigentlich, wo sozusagen die sogenannten Ossis of Color, also migrantisierte Menschen aus Ostdeutschland, nochmal ganz anders nach vorne getreten sind.
Genau, und dann gab es aber, ich weiß den Monat jetzt nicht mehr, aber dann gab es diese Hetzjagd in Chemnitz.
Hm. Genau.
Und dann ist Unteilbar sehr stark geworden mit 200.000 Leuten, diese Demo.
Ja.
Und unser Punkt... Entschuldigung, wenn das jetzt Leute von Unteilbar hören, aber unser Punkt bei Welcome United ist ja gewesen, bei Unteilbar ist eher die Zivilgesellschaft, die darüber redet, wie es mit den Geflüchteten ist. Und unser Punkt bei Welcome United war, das ist das Netzwerk von den Leuten, die halt wirklich darüber reden, weil sie es sind. Also sie sind die gemeint sind. So, ne? Und die Mobilisierung war ja dann eigentlich so, die Unteilbar-Demo war mit 200.000 Leuten. Ja. Dann waren wir in Dresden, da waren wir dann nur 30.000 Leute.
30.000 und der Parade Powerblock.
10.000 Leute.
Ja.
Genau.
Und dann ging das auch so los mit diesem Zahlengehubere. Genauso.
Ja, ja.
Das war auch mit dem Klimamovement, dann gingen die Zahlen irgendwie alle so durch die Decke.
Aber ich möchte doch nochmal jetzt in diesem 17, 18, 19 Zyklus bleiben. 19, ne, also wir sind ja hier noch die ganze Zeit in so einem Dynamik-Aufwärtsschwung. Ich fand, wir hatten ja eben kurz darüber geredet am Eingang. Wir haben ja diesen Parade Powerblock gemeinsam geplant, Welcome United, die Geflüchteten-Netzwerk. Dann gab es ein bundesweites Antifa-Gruppe-Netzwerk, die gesagt haben, wir lösen unsere weiße, blockartige Antifa-Struktur auf und versuchen uns in die Perspektive der Geflüchtetenkämpfe zu stellen und mischen uns sozusagen gemeinsam. Wir geben unsere auch immer sehr geschlossene, von der Form her sehr geschlossene, auch sehr weiße Form auf und gehen da rein in die Perspektive der Geflüchteten. Und dann gab es noch sozusagen das Netzwerk der Opfer rechter rassistischer Gewalt, die Initiativen, Solidaritätsinitiativen, die haben das gemeinsam organisiert. Und ich fand das doch für mich aus meiner nun ja eben 35-jährigen auch Erfahrung auch dieser Kämpfe doch irgendwie wie so ein Höhepunkt zu sagen, jetzt ist endlich mal was gelungen, dass Geflüchtete auch gesagt haben, vielleicht kannst du Hassan oder du Tanja auch was dazu sagen, wir müssen uns auch sozusagen die gesellschaftlichen Verhältnisse hier angucken, den Rechtsruck, Aufstieg von der faschistischen Partei. Wir müssen auch sozusagen als Antifa auf die Straße gehen und die Antifas gesagt haben, wir müssen uns eine migrantische Perspektive stellen. Da kam ein Flyer aus, ein Aufkleber aus Hamburg um die Ecke. Da stand drauf Migrantifa, da wurde es zum ersten Mal gerufen, zigtausendfach. Diese Idee, wir alle sind alles, ne? Also alle nehmen die Perspektive von allen ein. Und das fand ich persönlich, hat das eine Stärke, die, also irgendwie war es für mich sozusagen die ganzen Probleme der immer wieder Spaltung der vielen Jahre, Jahrzehnte, wo es immer wieder kaputt gegangen ist, die Solidarität, ist da was gelungen. Wie habt ihr es?
Fandet
ihr das auch so? Ja, genau. Fandet ihr das auch so?
Genau, also ja, wir erinnern uns alle an Yalla Yalla Migrantifa.
Ja.
Genau, ich war auch dabei. Also wir haben das in einer Konferenz in Darmstadt entschieden, den Begriff von Migrantifa zu übernehmen. Mhm. Weil, wie gesagt, bei Dresden für uns war auch, wir wollten eine ganz klare Botschaft machen, dass die Menschen, die geflüchteten Menschen, die Migranten, die dort wohnen und Angst jetzt haben wegen diesem rassistischen Anschlag und so, ihr seid nicht allein. Wir sind zusammen, wir sind viel. Und deswegen haben wir mobilisiert zum Dresden. Genau, und aus diesem Konzept sozusagen, Migrantifa ist, wir sind jetzt Migranten. Also ich kann nicht sagen, ich bin Geflüchtete. Also ich bin nicht Refugee mehr, weil ich bin hier schon seit 10 Jahren. Ich habe die deutsche Einbürgerung erworben. Ich bin Teil dieser Gesellschaft und ich muss auch, wie genau die anderen gesehen werden, als ein Mitglied der Gesellschaft, der die Sachen verändern kann und nicht immer, wir sind das Problem. Ich denke, es genau liegt daran, dass die Politiker, die haben ihren Job nicht gut gemacht und die finden eine Begründung für die anderen. Okay, was ist das Problem? Warum ist die Lage jetzt in Deutschland so? Warum ist das Hass? Warum Menschen können nicht glücklich sein? Warum schwarze Menschen müssen jeden Tag Alltagsrassismus erleben? Warum die Durchsuchung von der Polizei ist immer gegen Migranten, Geflüchtete, schwarze Menschen, solche Sachen. Also es gibt Struggles, die direkt mit Migranten zu tun hat. Und dagegen müssen die Migranten sich vernetzen und ja, aktiv sein. Und deswegen für uns war Migrantife ist ein Begriff, dass darunter versteht man so viele Sachen. Ja.
Genau, ich meine, für mich war es der Höhepunkt tatsächlich, aber der Rollback war natürlich auch schon am Laufen, spätestens seit der Kölner Silvesternacht, als dann die ganzen rassistischen Konzepte aus der Politik und dann auch die Presse, die Medien, wie umgeschaltet waren und diese ganze Willkommenskultur dann im Grunde genommen eigentlich beendet wurde auf eine Art und Weise. Und trotzdem gingen aber die Kämpfe weiter und die Organisierung hatte noch jahrelangen Aufschwung. Aber gesellschaftlich gab es eigentlich schon starken Gegenwind. Ja, und dann kam der Anschlag von Halle 2019.
Im September waren wir in Dresden.
Ja.
Dann war das Tribunal in Chemnitz.
Ja.
Dann kam der Anschlag in Halle. Dann hatten wir ein bundesweites Treffen, glaube ich, im Januar, Anfang 2019 und haben überlegt, wie kann es denn irgendwie weitergehen, weil das, wo ich übrigens auch nochmal sage, Welcome United trifft sich ja einfach die ganze Zeit, ihr macht ja jedes Jahr irgendwie die Summercamps und große Versammlungen und so, also es ist ja nicht nur die Vorbereitung für die Parade oder so, aber in der Taktung, wie das dann gewesen ist, mit dieses bundesweite Treffen. Wie geht denn das? Ist Migrantifa ein Punkt? Was ist mit Seenotrettung? Was ist mit Welcome United? Wie wollen wir weitermachen? Und dann kommt Hanau.
Dann kommt Hanau im Februar 2020.
Genau. Und die Pandemie.
Und die Corona-Pandemie gleichzeitig.
Ja. Und dann war der totale Fuck-off.
Ja, dann ist es kaputt gegangen im Grunde genommen.
Oder und wir haben aber in Hanau gestanden und haben gesagt, ey krass, die reden erstmalig über Rassismus. Also in den Medien. Also es gab ja trotzdem auch immer sowas wie ein...
Gut, das ist eine andere Linie, ne? Also zu sagen, Betroffene rassistischer Gewalt, das kann man nicht mehr einfach umgehen, was sie sagen, was sie denken, was ihre Analyse ist, wie man es beim Menzu-Komplex ja also 10 Jahre lang gemacht hat. Ich glaube, das ist auch eine Auswirkung genau dieser Kämpfe, dass man das nicht mehr so einfach, dass ein Typ wie Bouvier sich auf eine Bühne stellt in Hanau und sagt, das war ein rassistischer Mord. Das ist ein Ausdruck dieser Kämpfe gewesen und auch dieser Stärke der Jahre davor auf jeden Fall.
Und den Hanauer Betroffenen, die auch gesagt haben, wir sind halt Hanauer. Und im Hintergrund, also mit dem Schwung, den wir von Welcome United auch hatten, also organisationell auch, ne? Also es waren ja auch Personalunionen.
Ja, ja.
Also, dass wir das in Hanau, weil ich war auch mit in der Initiative, für mich auch wieder ein Vorteil, weil ich die Grafik machen konnte. Nur um es einmal sicherzustellen, ich habe die Grafik für Welcome United nicht erfunden. Das hat jemand anders gemacht, ich habe es weitergesponnen. Das geht nicht auf mein
Ticket. Die schönen Regenbogen.
Ja. Aber von den Organisationsstrukturen waren durch den Anschlag in Hanau total betroffen und gleichzeitig konnten die ja dann auch aktiviert werden und genutzt werden. So, ne?
Ja. Und trotzdem ist es dann in den Jahren darauf, in den Corona-Jahren und folgende, im Grunde diese große solidarische Bündnisse und auch die Stimmung sozusagen ist gekippt. Ihr habt euch trotzdem auch während Corona weiter getroffen, ne, Hassan?
Genau, online haben wir uns weiter getroffen. Mhm. Genau. Aber dann, wenn die Maßnahmen von Corona zu Ende waren, waren wir ready. Also wir haben direkt angefangen mit der Konferenz in wo war das? Ich habe das nicht mehr im Kopf. Die Konferenz heißt Precisolation. Das war direkt nach der Corona im Februar. Und zwar Niedersachsen. Ich komme zurück zu das hier. Aber danach haben wir auch erste Konferenz, das war bundesweit. Wir haben im Februar 21 in Osnabrück eine große Konferenz gemacht. Danach waren wir in Frankfurt. Und danach waren wir auch hier in Berlin im Protestcamp gegen den Abschiebeknast in Berlin. Danach waren wir in großer Konferenz in Leipzig. Genau, und dann letztes Jahr auch in Hamburg wieder.
Dieses Jahr.
Das war letztes Jahr.
Wir kommen durcheinander.
Genau. Ja, ich glaube Februar.
Millantor, das.
Ja.
November, Entschuldigung, letztes Jahr, November. Genau. Und ja, es geht weiter. Dieses Jahr waren wir in Berlin zweimal gewesen. Und eigentlich die Idee von Caravan wurde in Hamburg auch entschieden. Weil ja, da gab die große Konferenz und wir haben zusammen diskutiert, wie wollen wir weitergehen, was machen wir in 2025. Deswegen, das war letztes Jahr, im November genau. Und dann haben wir gesagt, okay, diesen Kampf von Geflüchteter, Isolation, wir müssen was dagegen tun. Jetzt ist die Zeit, alle zusammenzukommen. Ja? Und das war die Entscheidung. Genau, und danach haben wir angefangen.
Ja, die Power ist ungebrochen, die Situation ist eine andere. Du warst ja auch bei unserem Migrationsgipfel vor ein paar Monaten dabei von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, wo wir mit ganz vielen migrantischen Akteuren und Initiativen mit 50 Personen auf der Bühne saßen und ihr habt Statements gemacht. Das haben wir ja auch gemacht aus einer Situation heraus, dass uns der Wind wirklich ins Gesicht bläst, also weil es eine wahnsinnige rassistische Formierung gibt. Man macht das Radio an, schlägt die Zeitung auf. Man hört sofort Migration und zwar nur noch als Problem gesprochen. Also in den Medien, in der Politik. Eine Verschärfung nach der anderen, eine faschistische Fantasie von Politikern nach der anderen, was man noch alles machen könnte, um geflüchtete und migrantische Menschen weiter zu entrechten und zu gängeln. Die Bezahlkarte ist wieder da. Also man nimmt der jahrzehntelange Kampf gegen Lager, die Lager sind noch da, die Grenzen werden jetzt noch mehr geschlossen. Abschiebeknäste, diese Logik der Einknastung, Kriminalisierung schreitet voran. Der Innenminister begeht offene Rechtsbrüche, indem Leute, die Asyl beantragen, an der Grenze zurückgewiesen werden. Gerichte sagen, das ist illegal und sie machen es trotzdem. Also es ist ja eine sehr entfesselte Situation, international noch mehr als in Deutschland sogar, wo man das ja sehen kann. Alle versuchen jetzt gerade, sich zu wehren und ihr ja auch. Die Parolen, die Forderungen sind irgendwie immer dieselben. Irgendwie macht es mir Hoffnung und mich macht es gleichzeitig traurig, weil ich denke, wir sind gerade nicht mehr 10.000 und nicht mehr 35.000. Nochmal die Frage, also woher nimmt man jetzt den Mut, weiterzumachen und wie kann die Frage der Solidarität gelingen? Weil es ist ja eine schwierige Frage. Es ist ja auch nicht so, dass in den Jahren, über die wir jetzt geredet haben, alles so toll und easy waren. Auch da, auch die Organisation selber und die Solidarität war ja geprägt von wahnsinnig vielen Konflikten, von harten, harten Kämpfen, Spaltungen und so weiter, auch innerhalb der Solidarität. Solidarität ist, wird immer gesagt, aber es ist eine wirklich schwierige Sache. Zum Beispiel das Verhältnis von sozusagen Geflüchteten und Nicht-Geflüchteten oder von Geflüchteten, die Papiere haben und Geflüchteten, die keine Papiere haben, von migrantischen, was ich ehemalige Gastarbeiterinnen und Geflüchteten, unterschiedliche Status, die die Menschen haben, Forderungen, dass die einen nur Supporter sein dürfen und gar nicht mitreden sollen, gleichzeitig über ganz viel machen und dann doch hintenrum dann sozusagen Sachen entschieden werden über die Struktur. Also da knarrt es ja auch. Also nochmal die Frage, also ne, nicht nur, woher nimmt ihr den Mut, das ist ja immer so ein bisschen so eine cheesy Frage, sondern eben auch, was wir eigentlich auch daraus lernen können, im Grunde genommen auch aus den Konflikten der letzten Jahre, dass wir da wieder rauskommen aus dieser Situation, die ja jetzt gerade nochmal sehr viel zugespitzt ist, auch durch Ukraine und jetzt durch den Krieg in Gaza, sozusagen nochmal sehr stark sozusagen eine Linke und auch eine migrantische Linke sehr stark ja gespalten ist. Also wie kommt man da raus? Reicht es einfach nochmal zu sagen, Solidarität ist notwendig und nochmal zu appellieren, sozusagen wie schlimm die Verhältnisse sind? Weil damals, 2015, vielleicht letzter Satz dazu nochmal, war es ja nicht die Not der Geflüchteten, die die Solidarität erzeugt hat, sondern eigentlich ihre Vision zu sagen, wir haben hier Rechte und wir haben eine Vorstellung von einer gerechten Gesellschaft. Und das hat ja Leute total mitgerissen, weil sie davon Teil sein wollten. Und das war ja kein Charity oder Mitleid, sondern es war tatsächlich, das ist ein demokratischer Impuls, der uns da begegnet. Und der hat, also so empfinde ich das, könnt ihr gerne widersprechen. Also wie kommt man da vielleicht wieder hin? Wie kommen wir raus aus diesen Konflikten? Das wäre vielleicht jetzt zum Ende nochmal ein Gespräch, was ich kurz mit euch hier führen möchte.
Also meiner Meinung nach, wir sollten auf gar keinen Fall die Hoffnung verlieren. Wir sollen weiter versuchen, eine so solidarische Gesellschaft zu bauen, weil nur dadurch können wir was erreichen. Wir alleine, Migrantinnen oder Geflüchteten, können gar nichts machen. Die Gesellschaft, ich denke, die Gesellschaft ist immer, es gibt so gute Sachen immer noch in der Gesellschaft. Nicht nur die Menschen, die politisch genau aktiv sind, sondern die normale, sozusagen, wenn ich das sagen darf, normale Menschen, die zur Arbeit gehen und zurückkommen. Ich verstehe die wirtschaftliche Lage jetzt durch den Krieg und alles für alle in Deutschland nicht gut ist. Und das konnte ein Grund sein, aus dem man über sich selbst denken. Aber wenn wir einfach tiefer reingucken, sehen wir, das hat nicht mit Wirtschaft zu tun, hat nicht mit Geld zu tun. Deutschland hat genug Geld und es geht nur um die rassistische Art und Weise und rassistisches Denken von Regierung sozusagen oder die Menschen, die Gesetze machen. Wir haben jetzt vorher über Bürgerasyl geredet zum Beispiel. Bürgerasyl war nicht nur von Menschen, die politisch eher organisiert oder aktiv sind, war auch von normalen Menschen, die möchten sich beteiligen und irgendwas Gutes tun. Und die haben auch mitgemacht. Und solche Sachen, darauf sollen wir bauen. Wir sollen keine Hoffnung verlieren, weil ja, durch Widerstand und Ausdauer werden wir was erreichen. Wenn wir als Initiativen und Gruppen in verschiedene Richtungen nicht was ändern können, wir haben mindestens gewonnen, dass wir zusammen sind und unsere Kämpfe für uns alle ist der Kampf. Also ich würde nicht über Bewegungsfreiheit nur reden, wenn ein großes Housing-Problem in Deutschland gibt, weil die zwei Sachen sind miteinander irgendwie verbunden. Ich kann nicht nur über die schlechten Umstände im Lager reden, wenn die Menschen dort auf der Straße wohnen und schlafen und keine richtige Wohnungen finden können oder bezahlbare Wohnungen, weil ja, die Regierung ist beschäftigt mit anderen Sachen, die keine Ahnung, die stecken Geld rein in Kriege hier und da und keiner Zeit und ja, um sich hier lokal zu gucken, was ist das Problem. Wir sollten gemeinsam Art und Weise von Denken haben, nicht nur über uns selbst. Und ich glaube, das ist auch die Kapitalismus wollte, dass wir über uns selbst gucken, ja, mit uns selbst beschäftigen und nicht mit den anderen. Und das erlauben wir nicht. Also deswegen machen wir weiter, genau.
Auf jeden Fall nochmal einen wichtigen Hinweis, dass ja eine gesamtgesellschaftliche Frage ist und keine Frage der Geflüchteten oder der Migranten, Migrantinnen. Und auch, dass sozusagen die Solidarität ja auch gerade damals ja wirklich von Millionen von Menschen getragen wurden und jetzt nicht nur von irgendwelchen linken Grüppchen oder so. Das ist keine linke Geschichte, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wie man als Gesellschaft eigentlich leben will, ob man eigentlich ein gutes Leben will für alle oder ein schlechtes Leben für immer mehr Menschen. Tanja.
Wie war jetzt genau die Frage?
Warum machen wir weiter?
Und
wie können wir vielleicht auch nicht, wie können wir auch aus den Konflikten lernen, nicht nur aus der Kraft sozusagen vergangener Kämpfe, sondern natürlich auch daraus, woran wir auch immer wieder sozusagen scheitern oder auch auseinanderbrechen?
Also für mich persönlich ist es so, also die Kämpfe, an denen ich beteiligt gewesen bin, und es sind ja bislang keine militärischen und auch nicht besonders militanten, also im Denken vielleicht militanten Kämpfe gewesen oder so. Das ist mein Lebenselixier. Ich finde, es bringt einfach, also mir bringt es was. Es sind meine Kämpfe. Es geht um meine Autonomie, es geht um meine Expression, es geht um meine Räume, es geht um ganz viele Strukturen, die ich mit erfunden und aufgebaut habe, von denen ich will, dass sie da bleiben, weil ich sie für wahnsinnig wichtig halte. Also auch unsere linken Räume und ich finde auch die Auseinandersetzung in der linken Auseinandersetzung wahnsinnig anstrengend, total nervig. Deswegen habe ich mich aus vielen Sachen jetzt auch erstmal zeitlang wie rausgezogen, weil ich auch nachdenken muss oder rausfinden muss. Aber ich habe die besten Momente, also so bereichernde und Glücksmomente auch gehabt und jetzt nicht in diesem Charity-Sprech von die glänzenden Kinderaugen, sondern wenn uns in den politischen Organizing Geschichten wirklich was gelingt und dann da so ein Wumms ist und es auch noch geil aussieht, wie zum Beispiel bei den Paraden mit der Riesentrillerpfeife und den Trucks und man sich angucken kann, wer wir alle zusammen sind und auch sein können, so, dann das will ich mir nicht nehmen lassen. Also das habe ich auch das Gefühl, dass ich das auch verteidige gegenüber den Rechten. Also so. Und ansonsten bin ich eigentlich, ich bin total pessimistisch. Also ich habe richtig viel mit Angst auch zu tun. Wie sich das alles zuspitzt, mir hilft persönlich auch sehr, dass ich in einem Bildungszentrum arbeite, wo wir in einem Team arbeiten und versuchen, diskriminierungssensible und traumasensible Bildungsarbeit zu machen. Ich habe viel mit jungen Leuten zu tun. Das Ganze ist lokalisiert in einer Genossenschaft, in einer alten Kaserne in Hamburg. Und ich glaube fest daran, dass diese Orte, also für mich, dieser Ort, so pass pro toto mäßig, also der Ort und das, was ich darin tue und dass es möglich, dass der adressierbar ist und auffindbar ist, sichtbar ist, dass wir das ganz viel machen müssen. Also das bezieht sich auf alle Fragen von Organizing, von Care-Arbeit, wie wollen wir das machen? Wie ist das mit der Altersarmut? Überhaupt mit Armut? Wie wollen wir uns gegenseitig mit Lebensmitteln versorgen? Bis hin zu linken Preppen als so ein, also wie wollen wir es machen, wenn es sich auch hier noch mehr zuspitzt, so, ne? Und das Learning aus den 90er Jahren auch, also die kommen in der Baseballkeule, ich will wenigstens irgendwie zutreten können. So ich, also es gibt echt richtig viel zu tun und das eine sind diese bisschen Karnevalsmomente und diese schönen Momente, wo wir an einem Tag so machen, als ob wir alle gleich sind. Und am nächsten Tag ist es aber auch wieder total kompliziert. Und da plädiere ich für mich selber auch für ab und zu mal eine Pause machen oder mit ganz anderen Leuten reden, einen Reality-Check machen, so, ne? Um dann aber weiterzumachen. Also, weil es gibt keine, also wir haben hier echt viel zu verlieren und viel zu erringen, so, ne, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, diese Momente, wo wir für kurze Zeit das Gefühl haben, wir sind alle gleich, das sind genau die, die wir brauchen, um tatsächlich auch in so eine Vision hinzukommen. Und danach wird es natürlich wieder kompliziert, wie du sagst, und dann muss man wieder gucken. Aber genau diese Momente brauche es. Und ich glaube, diesen Moment wird es jetzt demnächst geben am 27. hier, wo man nochmal vielleicht eine kleine Vorstellung kriegt von, wie man die Angst überwinden kann und wie ein gutes Leben aussehen kann. Vielen Dank an euch beide. Das war wirklich ein ganz spannendes Gespräch. Wir bleiben uns natürlich miteinander verbunden. Genau, ich wünsche euch ganz viel Erfolg und wir sehen uns alle gemeinsam am 27. erstmal auf der Straße und auch bei euren Aktivitäten von Welcome United und vielen anderen Initiativen. Danke, dass ihr bei Manipod wart.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank, dass ich überhaupt hier sein darf.
Schön, dass wir hier geredet haben. Danke dir auch.
Ihr hörtet den Manipod mit einer Folge in Erinnerung an 10 Jahre Sommer der Migration und den Marches of Hope und dem Netzwerk Welcome United. Mit Hassan Nuduk und Tanja Fandelo. Wie immer packen wir euch alle Infos in die Captions. Ihr findet uns unter rosalux.org/manipod. Bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
It's very important to leave no one behind. So it's very important that all the different political activists, self-organized groups, organizations to come together and join this Welcome United network so that we can all act together. Because together, in solidarity, I believe we can win.